Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
64.800 Würfe wird es maximal dauern, bis klar ist, wie diese Saison zu Ende geht. Heute starten wir mit der Saison 2023-2024 mit einer Saisonvorschau für die ersten Bundesligen, für die erste Liga der Frauen und für die erste Liga der Männer. Das mache ich aber nicht alleine. Ich freue mich, dass Alina Dollheimer dabei ist, Nationalspielerin, Weltmeisterin und aktuell Spielerin in der zweiten Bundesliga-Mitte beim KSC Mörfelden. Hallo Alina, freut mich, dass du dabei bist.
Hallo Sebastian, danke, dass ich dabei sein darf.
Wir haben viel vor. Wir wollen über alle Mannschaften, die in der ersten Liga spielen, sprechen. Über die erste Frauenbundesliga, die du sehr gut kennst. Viele Spielerinnen haben ja sich schon mit dir gemessen und du hast viele Bahnen schon bespielt. Du bist aber auch verbunden mit den Männern. Mörfelden, wir wissen es, ist seit diesem Jahr zurück in der ersten Bundesliga im DKPC im Oberhaus, dort wo sie jahrzehntelang erfolgreich gespielt haben. Im Vorfeld für diese Episode habe ich alle Vereine angeschrieben und es haben eigentlich auch alle soweit geantwortet. Ich habe sie Sachen gefragt, wie natürlich, was ist das Saisonziel? Wo wollen sie hin? Zugänge, Abgänge, den Kader, aber auch so Dinge, warum diese Saison besonders wird, warum diese Saison vielleicht auch besser wird als die vergangene. Das alles ist eingeflossen in die Episode. Wir werden darüber sprechen, aber im Nachgang wird das Ganze auch Basis sein für verschiedene Social Media Posts. Also abonniert Neuner in Serie den Kegel Podcast gerne auf Insta, gerne bei Facebook und seid gespannt, was da für Grafiken erscheinen über den Laufe der Saison. Also da habe ich mir schon ein paar Sachen überlegt. Ich muss nur die Zeit finden, das entsprechend umzusetzen. Alina, was erwartest du dir so von der neuen Saison, wenn wir jetzt auf die ersten beiden Bundesligen schauen?
Ja, bei den Damen hoffe ich auf einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft. Bei den Herren muss man mal schauen, ob die etablierten Vereine Zerbst ein bisschen reizen können, vielleicht auch mal einen Stein in den Weg legen können. Mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir tolle Ergebnisse sehen, spannende Duelle und am besten schönen Kegelsport für alle, die sich dafür interessieren.
Du hast es schon erwähnt, es ist in meinen Augen sehr viel Spannung in diesem Jahr drin. Es wird eine Saison der Rückkehrer, Olympia Mörfelden habe ich schon angesprochen, aber auch andere Clubs kehren zurück, andere Spieler, Spielerinnen sind zurück in der ersten Liga. Es wird ein Wiedersehen mit neuen und alten Bekannten geben. Es wird auch eine Saison geben, am Ende wird es 3 Absteiger geben, damit die Meister der zweiten Bundesligen direkt aufsteigen können, heißt, es gibt keine Aufstiegsrunde. Das macht die Clubs in der ersten Liga, glaube ich, jetzt nicht unbedingt happy. Also ich denke, es wird eine spannende Saison auch mit ausgeglichenen Mannschaften. Das Niveau ist gestiegen, Mannschaften rücken näher zusammen. Schon allein auch, weil einfach auch mehr Spannung geboten ist mit neuen Bahnen. Und das sind die Männer. Sind die Männer vor allem ein gutes Beispiel. Wir sprechen im zweiten Teil über die Männer-Bundesliga. Ich werde auch unten in den Beschreibungstext bei YouTube beziehungsweise in die Shownotes auf den Podcast-Plattformen die Zeit reinschreiben, wenn wir mit dem internationalen Geschäft beginnen beziehungsweise mit den Männern. Also falls euch die Frauen nicht interessieren, könnt ihr jetzt schnell nachlesen und dann an die Stelle nach hinten springen. Aber bleibt natürlich gerne auch bei den Frauen dabei. Ich denke, da kann Alina besonders viel erzählen. Schließlich hat sie ja da schon ein paar Jahre gespielt. Du spielst in Mörfelden, hast da auch viele Erfolge gefeiert, bist dann mal nach Bamberg und jetzt wieder zurückgegangen. Die Männer von Olympia Mörfelden sind zurück. Die Zeit in der DCU ist vorbei. Sie haben dann relativ zeitnah den Aufstieg geschafft und jetzt als Meister der zweiten Bundesliga Mitte auch hoch in die erste. Ich glaube, die Freude ist groß. Wie nah bist du denn dran an den Olympianern?
ja, bekannterweise sehr nah. Ich meine, zum einen ist es der Club, der im gleichen Ort spielt, der die gleichen Bahnen mit uns teilt. Zum anderen über meine Beziehung zum Robert natürlich nochmal ein Stück näher als viele andere. Von daher kann ich schon sagen, ich kriege sehr viel mit von Olympia Felden und bin sehr nah dran.
Sie sind eine der drei Aufsteiger in die erste Liga. Bei den Damen sind es auch drei Aufsteiger, die neu in der Liga sind. Und es gibt auch drei Absteiger. Natürlich ist der Wunsch bei den Aufsteigern groß, nicht gleich auch wieder Absteiger zu sein. Diese neue Regelung, ja, ich habe es angedeutet, führt so ein bisschen zu Unmut und Unverständnis. Klar, man belohnt die Meister der zweiten Ligen. Ich denke, das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Wenn Meister nicht direkt aufsteigen, ist es ein bisschen schwierig. Das wertet diese Leistung über die Spiele in der Saison extrem ab. Zeitgleich bestraft man aber den Tabellenachten, der jetzt in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren vielleicht drin geblieben wäre. Wie siehst du das Thema?
Ja, im Grunde hast du es schon richtig gesagt. Wir haben im Fußball gibt es bei den Regionalligisten, glaube ich, die gleiche Diskussion. Genau. Man wird Meister, man spielt eine super Saison, man hat sich eigentlich verdient, aufzusteigen, ist in den vergangenen Jahren dann zu den Aufstiegsspielen noch gefahren, wo man am Ende auch vielleicht eine weite Fahrt hinter sich gebracht hat und so weiter und so fort. Und am Ende wird man Vierter von den vier Mannschaften und hat zwar einen Meistertitel geholt, aber kann sich nichts dafür kaufen. Also man wird im Grunde nicht dafür belohnt, dass man den Meistertitel hat. Von daher muss ich aus Sicht der Zweitligisten, muss ich sagen, ist gerechter. Aus Sicht der Erstligisten oder auch aus Sicht der Aufsteiger ist es natürlich so, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, die Liga zu halten. Also das Niveau muss auch bei den Aufsteigern von Anfang an extrem hoch sein, damit sie nicht direkt unten in dem Abstiegstrudel oder Abstiegsstrudel mit drin hängen.
Eine Parallele zum Fußball. Sonst ist man sich an vielen Stellen sehr unterschiedlich, aber das ist tatsächlich mit den Regionalligen so ein Punkt. Da ist man auch nicht happy drüber, aber ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man hier keine Lösung findet, die für alle passt. Klar, man könnte die Bundesligen aufstocken, aber dafür fehlen einfach die Mannschaften und entsprechend der Unterbau. Bevor wir jetzt mit der ersten Liga der Frauen starten, schauen wir nochmal auf die Bahnen, die es dort gibt. Es gibt bekannte Bahnen wie Bamberg, klar, Liedolzheim, Pirmasens, aber auch Rückkehrer, Auma ist zurück und Freiburg, wo zum Beispiel DKC Waldkirch spielen wird. Du hast ja jetzt schon ein bisschen Bundesliga hinter dir bei Viktoria Bamberg. Welche war denn so deine Lieblingsbahn in der Bundesliga, die jetzt aktuell noch dabei ist?
Gut, da muss ich ganz vorne natürlich die damalige Heimbahn in Bamberg nennen. Die war definitiv ganz vorne dran von den Lieblingsbahnen her. Auch immer zu erwähnen, weil besonders fallträchtig sind die Bahnen im Zollenroda, wo der SV Pöllwitz spielt. Aber ansonsten muss man sagen, dass sich die Bahnen gerade in der Bundesliga ja sehr positiv entwickelt haben und es natürlich noch die ein oder andere schwierigere Bahn gibt, aber alles in allem ist es doch ja leichter geworden.
Ich glaube, wenn man jetzt allein auf die Bahn guckt, das hat Anna Müller auch im Podcast gesagt, die Freude, dass Poing zumindest die Bahn weg ist, ist groß. Traurig, dass der Verein mit Tradition aus dem Münchner Raum nicht mehr erste Liga spielt. Aber ich glaube, mit Blick auf die Bahn ist da die Mannschaften ein bisschen zufriedener oder die Spielerinnen. Ein großer Name ist in die erste Liga aufgestiegen. Rot-Weiß Zerbst. Man kennt ihn eigentlich nur von den Männern, aber wer zum Beispiel auch Zerbst in den Social-Media-Kanälen folgt, merkt, dass da ja sich was verändert im Verein, dass die Mannschaft der Männer, die gibt es noch, klar, die ist noch sehr präsent, aber Jugendverein, Jugendmannschaften bzw. auch die Damenmannschaft ist entsprechend präsenter, kriegt mehr Aufmerksamkeit, ein positiver Effekt, wo die anderen Teile des Clubs entsprechend von den Erfolgen der Männern auch profitieren können. Und jetzt eben geht für die Frauen ein Traum in Erfüllung. Eine tolle Bahn, glaube ich, kommt auch in die Liga dazu, wenn wir bei dem Thema Bahnen wieder bleiben. Glaubst du, dass dort auch so eine Erfolgsgeschichte gestartet werden kann wie bei den Männern?
Puh, ich glaube, das wird sich darüber zeigen, wie sie jetzt die kommende Saison gestalten. Ich glaube aber, dass es rein vom spielerischen Material oder also von den Spielerinnen her schon sehr schwierig wird, die Liga zu halten, gerade auch, weil die Heimbahn natürlich sehr fallträchtig ist, die Gegner sich freuen werden oder gerade die Frauengegner sich freuen werden, auch auf die Bahn zu dürfen. Von daher muss man mal schauen, wie die zukünftige Entwicklung da dann sein wird.
Du hast es angesprochen, fallträchtige Bahn. Was wird da möglich sein? Ich meine, bisher gibt es noch keine 7 vor einem Ergebnis, keine 700er bei den Damen. Das sind einige Spielerinnen in der ersten Liga, die das können auf guten Bahnen. Sina Weißer wäre natürlich eine, die aber jetzt andere Sachen zu tun hat während der Saison. Aber wie schätzt du das ein? Was können wir auf der Bahn selbst erwarten, wenn sie vorausgesetzt so gut gemacht ist wie bei den Männern?
Ja, also 700 würde ich nicht zwingend voraussetzen oder wie auch immer. Also es wäre auf jeden Fall für die Frauen ein Meilenstein, der aber durchaus auch auf den Bahnen in Bamberg möglich wäre. Oder die Alena hat es bei der deutschen Einzelmeisterschaft gezeigt, gerade in München war sie ja sehr, sehr knapp davor, die 700 als Frau zu spielen. Im Duell Frau gegen Frau in der Liga ist das Ganze natürlich auch nochmal eine andere Situation. Da muss man sehen, wie sich das verhält. Aber ich sag mal, unmöglich ist nichts. Mit der Sina fehlt natürlich erstmal eine Spielerin, der ich zu 100% zutrauen würde, an einem sehr guten Tag die 700 zu spielen. Definitiv.
Ich denke persönlich, Anna, wenn sie wieder besser drauf ist oder gut drauf ist, einen guten Tag erwünscht Anna Müller, SV Pöllwitz, auch Sarah Konrad. Aus Bamberg ist natürlich noch Celine Senker zu erwähnen, die jetzt auch im Vorbereitungsspiel knapp unter 96 gespielt hat. Also das Potenzial steckt in dieser ersten Liga. Ich denke, das ist auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass einfach das Niveau gestiegen ist. Saskia Seitz aus Liedolzheim, auch Neuzugang Bianca Zimmermann, die ja schon in ihrem Heimatverein in der Hammersbach auch wirklich stark gespielt hat. Also Potenzial ist da. Bin gespannt, wie es wird, und vielleicht können wir uns am Ende der Saison dann über das ein oder andere hohe Ergebnis auch unterhalten. Ein weiterer neuer alter Bekannter in der ersten Liga ist Blau-Weiß Aumar, die, nachdem die letzte Saison für sie, die sie in der ersten Liga gespielt haben, aufgrund von Corona abgebrochen werden musste, sind sie jetzt wieder zurück in Liga 1, haben aber einen Umbruch auch. Das kann man sehen, mit Celina Thiem verlässt die große Hoffnung eigentlich. Die Mannschaft wechselt zum Ligakonkurrenten nach Pöllwitz. Aber, und das haben sie auch auf meine Anfrage hingeschrieben, und das spürt man auch, die Vorfreude, wieder erste Liga spielen zu dürfen, ist natürlich groß. Sie haben zwei Neuzugänge, die bisher Erfahrung aus der zweiten Liga haben, und dürfen jetzt eben wieder erste Liga beziehungsweise überhaupt erste Liga spielen. Wie sollten denn die beiden neuen Spielerinnen so die Herausforderung erste Liga angehen? Hast du da einen Tipp?
Habe ich da einen Tipp? Sich an den etablierten Spielern orientieren aus der Mannschaft. Das ist auf jeden Fall so der Haupttipp. Und am besten jedes Spiel genießen, Spaß haben. Das ist, glaube ich, für alle immer das Wichtigste, dass der Spaß an erster Stelle steht.
Mit Corinna Thiem haben Sie auch eine sehr erfahrene Spielerin, die auch, denke ich, entsprechend Einfluss nehmen kann und wird. Was macht so eine Person, die ja schon über Jahrzehnte im Kegelsport zu Hause ist, auch früher Nationalmannschaft gespielt hat, mit jungen Spielerinnen, mit unerfahrenen Spielerinnen?
Gut, es kommt immer auch ein bisschen auf die jungen und unerfahrenen Spielerinnen an, wie sehr sie sich drauf einlassen, wie sehr sie sich führen lassen von der erfahrenen Spielerin, wie sehr sie sich da mitziehen lassen, wie sehr sie sich Tipps geben lassen und so weiter. Eine Spielerin allein wird allerdings eine komplette Mannschaft nicht tragen können. Also da müssen schon mehrere Räder ineinander greifen, damit das Ganze am Ende von Erfolg gekrönt sein kann und damit, ich glaube, im Fall von Auma auch das Ziel irgendwie der Klassenerhalt geschafft werden kann.
Das Ziel Klassenerhalt hat auch der dritte Aufsteiger, DKC Waldkirch. Sie sind nicht das erste Mal in der ersten Liga, es ist schon der dritte Aufstieg für Sie gewesen. Hier sticht die Zahl der Neuzugänge heraus, die Sie mir geschrieben haben. Laut Club sind es 8 Spielerinnen, die neu dabei sind, die jetzt nicht alle erste Liga spielen werden oder erste Mannschaft, aber zumindest neu zum Verein dazugestoßen sind. Klingt so ein bisschen nach Aufbruchstimmung. Und du kennst die Kapitänin Jana Wittmann ganz gut, hast du gesagt.
Ja, Jana ist etwa mein Alter. Wir haben gerade in der Jugend haben wir uns öfters auf den deutschen Meisterschaften gesehen oder auch noch aus ihrer Zeit in Eppelheim. Auch so wie ich älter geworden, Erfahrungen gesammelt, spielt jetzt in Waldkirch, Mannschaftskapitänin. Immer auch ein besonderes Amt, Mannschaftskapitänin zu sein, sollte vorangehen, gutes Beispiel sein. Wir werden sehen, was da am Ende bei rumkommt.
Sie ist auch eine Spielerin, die in Eppelheim gespielt hat, angefangen hat zu spielen. Prinzipiell ist auch hier so ein bisschen der Weg zurück von der DCU in den DKPC zu spüren. Würdest du sagen, dass diese Entwicklung, gerade jetzt auch mit Immerfelden, so ein bisschen das Niveau wieder anhebt in den ersten Ligen?
Definitiv. Also gerade bei den Frauen, also natürlich sind die DCU-Mannschaften oder die ehemaligen DCU-Mannschaften noch nicht in der ersten Liga angekommen. Aber man merkt schon, dass die Zweitligen stärker geworden sind. Und hoffentlich können dann die Aufsteiger gerade auch in der Zukunft ein bisschen Druck auf die etablierten Mannschaften in der ersten Bundesliga ausüben.
Der FSV Erlangenbruck, unsere nächste Mannschaft, ist im letzten Jahr Tabellensiebter geworden. Wir gehen also, es sollte jetzt mittlerweile schon klar sein, die Tabelle von hinten nach vorne durch. Bekommt jetzt Verstärkung. Sie haben Paula Straub, Weltmeisterin aus dem fast schon goldenen Nachwuchs, die goldene Nachwuchsarbeit von Gutholz Lauf. Ich habe auch mit der entscheidenden Person oder eine der entscheidenden Personen, mit Susi Straub, dort einen Podcast aufgenommen. Könnt ihr gerne reinhören. Sie kommt jetzt, ihre Tochter, nach Erlangen. Sie wird in Fürth spielen. Erlangen muss in Fürth spielen, weil die Heimbahn nicht geeignet ist, keine Plattenbahn ist. Auch wieder eine junge Spielerin neben Sedina Thiem, die eine neue Generation abbildet. Junge Spielerinnen, die schon international viel Erfahrung sammeln konnten mit der Nationalmannschaft, auch Erfolge feiern konnten. So ein bisschen Alina Dollheimer in Jünger. Wie denkst du denn über die Generation, die jetzt in den Erwachsenenbereich reinkommt? Ist sie besser? Ist sie erfahrener? Oder ändert sich da irgendwie nichts im Vergleich zu dir damals?
Besser, erfahrener, das weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das wirklich bewerten sollte. Ich würde sagen, sie haben einfach früher schon teilweise die Chance, in den höheren Ligen mitzuspielen. Werden früher von den Vereinen aufgenommen, haben dann die Chance, sich natürlich im Training und im Wettkampf direkt mit den Etablierten zu messen. Das trägt natürlich dazu bei, dass sie in gewisser Art und Weise auf der Kegelbahn jetzt schon eine andere Reife haben. Also wir sehen es bei der Selina gerade, die jetzt ja schon sehr, sehr lange in der Nationalmannschaft aktiv ist, da sehr viele Erfolge gefeiert hat und da dadurch auch in Auma zu einer festen Stütze in der Mannschaft wurde. Bei der Paula muss man mal schauen, wie es wird. Kommt neu nach Erlangen, natürlich mit auch dem Weltmeistertitel im Rücken von der WM. Muss man mal schauen, wie sie sich dann in Erlangen zurechtfindet, wie sie reinkommt in die Saison. Zu viele Erwartungen sollte man natürlich nicht haben, weil die Jugend einfach auch, sie muss lernen, sie darf auch lernen und Auf und Abs von den Ergebnissen sind da sicherlich einfach noch drin. Die Stabilität werden die jungen Spielerinnen einfach noch nicht haben. Das kommt erst im Alter dann.
Offensichtlich war Erlangen der richtige Schritt, die Entfernung nach Fürth auf die Heimbahn ist für Paula überschaubar, sind jetzt nicht viel Kilometer von Lauf nach Fürth und das war die Antwort auf diese Saison wird besser als die vergangene von Erlangen, weil sie viel dazugelernt haben. Sie sind jetzt schon ein paar Jahre dabei in der ersten Liga. Wie viel macht denn das aus? Ist das ein wirklicher Vorteil, wenn man jetzt in diese Saison startet?
Ja, doch schon. Also ich glaube, man hat dann viele Situationen schon durchlebt. Als Mannschaft ist man zusammengewachsen. Man kann sich selbst als Mannschaft besser einschätzen. Man kann die Gegner besser einschätzen. Hilft sicherlich, wenn man ein bisschen Erfahrung in der Bundesliga hat sammeln können und die dann auch hoffentlich einzusetzen weiß.
Eine erfahrene Mannschaft ist im Vorjahr auf Platz 6 gelandet, der ESV Pirmasens. Und da ist es ein gutes Beispiel, wie man den Klassenerhalt schaffen kann oder zumindest im Mittelfeld landen kann. Die Heimstärke der Mannschaft ist auffällig. Sie sind, wenn man die Heimtabelle anguckt, sogar auf Platz 4 gelandet mit 11-7 Punkten. Also haben ihre Heimspiele positiv gestalten können. Du kennst die Bahn, oder? Ist das wirklich eine Heimbahn?
Ja, also das würde ich schon definitiv so sagen. Ich meine, man sieht es an der Alisa, die spielt zu Hause ein Brett nach dem anderen. Das ist unglaublich. Und ich erinnere mich an einige Spiele mit Bamberg, die wir in Pirmasens gespielt haben, wo wir phasenweise erst mit den letzten 3-5 Würfen irgendwie das Ruder rumreißen konnten und am Ende dann doch als Sieger Pirmasens quasi verlassen konnten. Also das sind schon immer sehr, sehr enge, sehr, sehr schwierige Duelle, weil die Bahn einfach ihre Eigenheit hat. Also es ist absolut keine schlechte Bahn, es ist eine gepflegte Bahn, eine gute Bahn, aber sie hat ihre Eigenheiten, ihre Macken, mit denen alle erstmal klarkommen müssen. Und gerade Aufsteiger tun sich da sicherlich nicht unbedingt leicht. Und die Truppe aus Pirmasens ist halt auch schon aus über viele, viele Jahre sehr eingespielt und die kennen sich in- und auswendig.
Mussten aber leider mit Alena Bimber eine Leistungsträgerin ziehen lassen. Ich glaube, man hätte Bamberg dann durchaus auch schlagen können mit ihr. Aber gut, jetzt spielt sie eben für Bamberg. Bleiben wir noch kurz bei Pirmasens. Sie haben im Abschlussbericht für die Saison oder im letzten Bericht für die Saison 2022-23 geschrieben, dass die Konkurrenz immer härter wird, das Leistungsvermögen immer höher wird. Teilst du diese Meinung?
Absolut, definitiv. Also es zeigen auch immer wieder die Spiele und die Ergebnisse. Man kann sich vor einem Spieltag überlegen, wie so ein Spiel ausgehen könnte oder wie man denkt, dass es ausgehen wird. Und bei doch vielen Spielen wird man im Endeffekt überrascht, wie es dann tatsächlich ausgegangen ist.
Letztes Jahr Platz 5 und damit kommen wir so langsam Richtung internationales Geschäft, beziehungsweise im Fall vom SKC Eggolzheim auch ins internationale Geschäft. Sie profitieren da von einer Entwicklung an anderer Stelle, aber da kommen wir dann noch drauf. Sie sind im ersten Jahr gleich auf dem 5. Platz gelandet. Sie haben, und ich denke, das ist der beste Weg zum Klassenerhalt, die Punkte gegen die Mannschaften auf Augenhöhe gesammelt, haben Heimspiele gewonnen, haben auch auswärts punkten können. Ja, jetzt aber, und da wären wir wieder bei Parallelen zum Fußball, es wäre nicht die erste Mannschaft, die als Aufsteiger gut erfolgreich spielt, und das zweite Jahr wird dann schwerer. Gehst du davon aus, dass es schwerer wird für Eckolsheim in diesem Jahr?
Das wird sich zeigen. Also für mich war der 5. Platz absolut eine Überraschung. Wir hatten Eckolsheim in der ersten Pokalrunde oder für die Frauen in der zweiten Pokalrunde in Mörfelden zu Gast. Da haben sie noch sehr schwer damit zu tun gehabt, sich als Mannschaft zu finden, war so mein Eindruck. Aber was sie dann über die Saison gezeigt haben und wie sie vor allen Dingen auch mit dem notwendigen Umzug auf die Bahn in Bamberg zurechtgekommen sind, die ja dann nicht mehr ihre Heimbahn eigentlich waren. Sie konnten zwar drauf trainieren und alles, aber wie sie damit dann umgegangen sind und ihre Punkte geholt haben, das war schon für einen Aufsteiger alle Ehren wert.
Die Mannschaft ist auch zusammengeblieben. Sie haben sich punktuell verstärkt mit einer Spielerin. Und du hast es angesprochen, sie spielen nicht zu Hause, es sind knapp 20 Kilometer zwischen ihrer Heimbahn, die eben keine Plattenbahn ist, und TSG in Bamberg. Aber, und das ist, denke ich, auch viel wert, gerade als Neuling, die Begeisterung im Verein, im Club ist extrem hoch. Es wird gelebt, es gibt zahlreiche Zuschauende bei den Heimspielen. Die neue Bahn ist auch in Planung in Eckolsheim. Ich denke, das wäre auch nochmal ein Schub, weil dann einfach die Distanz nicht da ist. Ich finde auch, man merkt es, gerade wenn man Social Media sieht, sie küren Spieler, Spielerin des Monats etc. Also leben diesen Verein, sie haben auch ein Sponsorenkonzept aufgesetzt beziehungsweise versucht, da neue Partner an Land zu ziehen, um einfach auch die finanzielle Basis entsprechend zu legen. Das gibt auch im Verein bei den Männern, die im Vorfeld der Saison da auch zumindest aufmerksam drauf gemacht haben, kommen wir noch drauf. Schauen wir nochmal auf diese Social-Media-Auftritte. Das wird ja auch immer mehr, jetzt gerade mit der neuen Saison. Ich glaube, da tut sich nochmal extrem viel. Wie nimmst du das so wahr als Keglerin? Nicht unbedingt jetzt als Spielerin von Mörfelden, aber so generell als Fan auch am Kegelsport, dieses Niveau der Social-Media-Auftritte.
Also ich finde es super. Ich finde es vor allen Dingen super, dass da viel gemacht wird, dass die Vereine immer immer mehr machen. Ich sehe es auch in Hessen, dass von den Spielen kleine Einspielvideos gezeigt werden, Fotos gemacht werden, dass eigentlich direkt noch vom Spiel erste Ergebnisse gepostet werden mit Fotos und so weiter. Es bietet halt den Leuten, die nicht mitkommen können oder nicht mitkommen wollen, vielleicht auch, weil sie selbst auf der Kegelbahn stehen, bietet das einfach die Chance, schnell und ohne, dass man groß was suchen muss, dass sie einfach informiert sind, dass sie auf dem aktuellen Stand sind und irgendwie halt doch mitbekommen, was die Mannschaften, denen sie die Daumen drücken, wo sie die Ergebnisse sehen wollen, dass sie die sehen können. Und das finde ich persönlich als Keglerin sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Entwicklung.
Persönlich finde ich auch die Entwicklung, dass die man so ein bisschen das Humorige als Beispiel, die Insta-Seite Kegel-Memes. Ich weiß nicht, wie viel der Betreiber dieser Seite Kegel-Videos guckt, aber ich glaube, die Entwicklung dort zeigt, die Fanzahlen zeigt, dass das sehr gut ankommt und dass auch sowas fehlt. Das gibt es im Fußball, das gibt es im Handball, dass eben über Memes entsprechend auch Entwicklungen kommentiert werden oder zumindest begleitet werden. Also ich sehe die Entwicklung auch äußerst positiv und hoffe und würde mich darauf freuen, wenn da noch mehr passiert. Bleiben wir noch ganz kurz bei Eckolsheim. Ich finde, die haben ein interessantes Preismodell. Ich habe auch nach Eintritten zu den Heimspielen gefragt. Viele Mannschaften haben gesagt, bei uns ist der Eintritt frei oder halt auf Spendenbasis. Eckolsheim hat eine Saisondauerkarte für Nichtmitglieder für 30 Euro und Nichtmitglieder zahlen pro Spiel 5 Euro. Natürlich muss man dazu sagen, das Geld kommt natürlich dem Verein zugute, aber was denkst du über Eintritt beim Kegeln?
Eine schwierige Sache. Also so an sich, Eintritt ist für den einen oder anderen Club sicherlich eine extrem wichtige Sache, einfach weil es nochmal ein bisschen einen finanziellen Beitrag leistet. Auf der anderen Seite ist so ein Eintritt natürlich auch für viele eine Hemmschwelle. Es gibt den Livestream, es gibt andere Möglichkeiten, auch das Spiel zu sehen. Wenn man jetzt die 5 € nicht einfach mal so berappen kann und nicht einfach mal bereit hat, dann wird man sich lieber auf die Couch setzen und wird es von zu Hause beobachten. Von daher, ich persönlich halte nicht viel davon, Eintrittsgelder beim Kegeln zu nehmen. Finde es aber immer eine gute Sache, wenn Clubs eine Spendensau, einen Spendenkegel aufstellen und sagen, hier, wir nehmen keinen festen Eintritt, aber wenn es euch irgendwie gefallen hat, dann ja, schmeißt was in die Box, schmeißt was in den Kegel, ist für unsere Auswärtsfahrten und so weiter und so fort. Ich persönlich glaube auch, da kommt mehr für die Vereine zusammen, als wenn sie jemanden vorne an die Tür setzen und sagen, bitte zahlen Sie mal Eintritt.
Natürlich ist es jedem Verein überlassen, was er da tut. Das will ich jetzt auch klarstellen. Ich meine, das Beispiel Eckolsheim heißt jetzt nicht, dass sie das schlecht oder falsch machen. Die Zuschauerzahl zeigt, denke ich, dass es richtig ist und dass es auch funktioniert. Und es kommt ja den Vereinen, den Clubs entsprechend zugute. Aber manchmal, wenn ich das jetzt so im Vergleich zu anderen Clubs sehe, ist es sehr inkonsistent, sehr unterschiedlich. Man erkennt jetzt nicht so eine Linie, warum man jetzt bei dem einen Club Geld zahlt und bei dem anderen nicht. Aber ich denke, es passt, wenn das Geld entsprechend an der richtigen Stelle und es sollte oder darf gerne auch die Jugendarbeit sein, entsprechend ankommt. Ja, mit Eckolsheim sind wir jetzt ins internationale Geschäft gestartet. Ein fast schon Dauergast im internationalen Geschäft ist der letztjährige Vierte, der KC Schretzheim. Sie haben sehr lange auch oben mitgespielt, immer mal wieder auch Bamberg geärgert. In der letzten Zeit ist so ein bisschen die Luft raus. Sie haben sich jetzt verstärkt, haben zugegriffen in Poing mit Christina Neundorfer auch jemanden geholt, die du so ein bisschen kennst. Ihr habt euch jetzt in Bamberg nicht mehr begegnet. Sie hat ja dort lange auch zweite Mannschaft gespielt. Hat jetzt aber dann in Poing auch ja viel Erfahrung sammeln können, auch internationale Erfolge. Wie schätzt du jetzt die Schretzheimer in diesem Jahr ein?
Ja, aus der Vergangenheit glaube ich auch sehr geplagt von Verletzungen, Krankheitsgeschichten von einigen einzelnen Spielerinnen, was natürlich dann auch immer einen negativen Einfluss auf den kompletten Saisonverlauf nimmt. Jetzt für die kommende Saison ist die Christina sicherlich eine Verstärkung, auf jeden Fall eine erfahrene Spielerin, die Schretzheim eigentlich vom Fleck weg helfen wird. Und dann muss man schauen, wie die etablierten Schretzheimer Spielerinnen ihre Gesundheit letztendlich im Griff haben und wie komplett sie über die Saison antreten können. Dann ist Schretzheim sicherlich immer ein Kandidat für die ersten 3 Plätze.
Sie haben auch eine Heimbahn, die man durchaus gut spielen kann, wo man Ergebnisse spielen kann, aber die nicht einfach zu spielen ist. Ich denke, auch hier wird das ein Faktor sein, wie sie die Heimspiele gestalten können. Und dann kann ja auch so ein erfolgreicher internationaler Einsatz auch eine Mannschaft tragen über den Winter, wenn der Saisonstart gut funktioniert. International dabei. Und sie haben aufgrund der Entwicklungen in der Frauenbundesliga auch die Möglichkeit, obwohl sie Dritte geworden sind, den Europapokal zu verteidigen. Der SV Pöllwitz mit Selina Thiem, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch punktuell verstärkt. Die Mannschaft hat mit Sarah Konrad, hat mit Anna Müller, Diana Langhammer auch erfahrene Spielerinnen, Friederike Pfeffer, also Die Liste ist lang. In den letzten Jahren hat man immer so den Eindruck, es fehlt so eine Spielerin, die man bringen kann, wenn Frau 6 oder Spielerin Nummer 6 nicht so gut drauf ist, wenn da einfach mal ein neuer Impuls da sein wird. Sind Sie stärker mit Selina?
Ja, das ist immer abhängig davon, wie der Saisonverlauf ist und wie sich das mannschaftliche Gefüge entwickelt. Für die Selina ist es eine neue Situation. Aus Aumar weg hin zum SV Pöllwitz, erste Bundesliga, direkt internationales Geschäft. Da sind natürlich die Augen ganz anders drauf gerichtet als auf Aumar in der zweiten Liga. Da muss man mal sehen, wie sie sich dann zurechtfindet. Dann muss man schauen, wie das mannschaftliche Gefüge dann passt. Sicherlich haben sie mit Sarah Konrad, die Anna Langhammer, super Spielerin, die auch lange jetzt mittlerweile als Team schon zusammen gespielt haben, die sich hochgearbeitet haben über die zweite Liga in die erste Liga. Sicherlich eine gute Mannschaft spielen, nicht umsonst jetzt die letzten 2 Jahre oder auch schon 3 Jahre oben mit in der ersten Liga. Und da muss man mal sehen, was am Ende der Saison rausspringt. Aber sicherlich ist die Selina keine Schwächung für die Mannschaft, definitiv nicht.
Hier ist, denke ich, auch der Faktor Fans entscheidend, die Supporters, die da im Hintergrund Stimmung machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du durftest auch mal gegen Pöllwitz spielen. Wie ist die Stimmung so?
Also zuallererst muss man sagen, dass die Supporters, die sie haben, für die Mannschaft definitiv ein großer Bonus sind. Also die stehen da hinten dran wie, ich sage jetzt nicht der siebte Mann, sondern der achte, weil einen Ersatzspieler haben sie ja in der Regel dabei. Die feuern an, die unterstützen die Mädels, das ist eine extrem coole Sache, von der auch die Nationalmannschaft profitiert, muss man sagen. Die sind häufig bei den WMs dabei, unterstützen dann auch da die deutschen Spieler, die deutschen Mannschaften und so weiter. Das ist eine coole Sache, dass es dort diese Ultrasupporter gibt. Und ich glaube, für die ist es einfach eine Beflügelung, also für Pöllwitz, für die Mannschaft. Die helfen eher, als dass sie eine Belastung sind.
Helfen, nach eigenen Aussagen, wird ihnen auch, dass sie sich international mittlerweile einen Namen gemacht haben. Europapokal gewonnen in München im letzten Jahr. Wir haben geschrieben, dass die mentale Belastung dadurch nochmal deutlich anders ist als im Jahr zuvor, also niedriger. Dass man sich einen internationalen Namen macht, macht es das leichter oder eher, weil man jetzt die Gejagten sind, schwerer?
Ja, das kommt, glaube ich, immer auf die Blickweise an. Ne? Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, du kannst der Gejagte sein und kannst dir den Rucksack aufsetzen und kannst sagen, das belastet mich, das bedrückt mich, ich habe was zu verteidigen. Auf der anderen Seite kannst du hinfahren und kannst sagen, ey, wir dürfen es wieder haben, wir sind wieder im internationalen Geschäft dabei, wir haben wieder die Chance, uns mit Clubs, mit Mannschaften aus verschiedenen Ländern zu messen. Und wir dürfen das einfach wieder machen. Und dann kann das natürlich auch einfach als was Positives aufgenommen werden und irgendwo auch einen Schub geben. Klar, absolut.
Kommen wir zum Vizemeister der letzten Saison, dem KV Lidolzheim, auch eine Mannschaft, die über Jahre hinweg in der Spitze dabei ist, aber irgendwie immer auch an Bamberg dann mindestens in einem Spiel gescheitert ist, das dann auch entschieden hat, dass sie eben nicht deutsche Meisterinnen werden. Sie haben sich jetzt mit Bianca Zimmermann aus Unterhammersbach verstärkt, auch eine junge Spielerin, die international schon Erfolge feiern konnte und vor allem halt auch auf ihrer Heimbahn schon starke Ergebnisse gespielt hat. Wie schätzt du Lidolzheim ein? Also vielleicht noch vorneweg, sie haben als Ziel Platz 1 bis 3 ausgegeben und auf Antwort den Satz, diese Saison wird besonders, weil wir unserem Ziel immer näher kommen. Was ist dieses Jahr drin für Lidolzheim?
Auch das wird sich im Saisonverlauf zeigen, würde ich sagen. Ne? Also ich
meine, das ist deine Standardantwort.
Ja, definitiv, weil was soll ich da groß sagen? Ne? Ich meine, das Kegelgeschäft ist schnelllebig. Es kann extrem schnell sich eine Spielerin verletzen oder was anderes passieren. Zuallererst ist es mal gut, dass es Mannschaften gibt, die sagen, sie wollen auch Meister werden, weil sonst würde es irgendwann extrem langweilig werden, wenn alle nur noch sagen, ja, mit Platz 2 sind wir zufrieden, weil wir kommen ja eh nicht an Bamberg vorbei. Das ist mal so eine Grundaussage. Alles andere muss ich dann zeigen. Ich meine, es ist nicht damit getan, in dieser Liga durch die durch das engere Leistungsbild, was wir haben, ist es nicht damit getan, nur die Spiele gegen Bamberg zu gewinnen. Es wird definitiv darauf ankommen, über die komplette Saison die Leistung hochzuhalten, die notwendigen Mannschaftspunkte zu holen und am Ende dann gucken, dass man auch die notwendigen Tabellenpunkte hat. Aber es ist halt definitiv nicht damit getan, nur in Anführungszeichen nur gegen Bamberg die Leistung zu zeigen. Das hat auch die Vergangenheit schon gezeigt. Es sind alle Spiele und halt auch gerade die kleinen Mannschaften können einfach auch mal Stolpersteine darstellen. Ne? So ein Auswärtsspiel in Schretzheim, ein Auswärtsspiel in Pölwitz, die sind nicht einfach mal eben so gewonnen. Oder auch ein Auswärtsspiel in Pirmasens, wie wir es vorhin schon hatten. Die müssen alle erst gespielt werden und danach kann man weitersehen. Also es wird tatsächlich darauf ankommen, wer am Ende am stabilsten seine Leistung durchbringt und sich die wenigsten Ausrutscher bei in Anführungszeichen kleinen Mannschaften leistet.
Das hat Viktoria Bamberg über mehr als 10 Jahre erfolgreich praktiziert und gerade auch in den letzten Jahren viel Umbruch, viele neue Spielerinnen, aber trotzdem hat man es immer wieder geschafft, das eine Spiel oder die Spiele mehr zu gewinnen, um dann wieder oben zu stehen, wieder deutscher Meister zu werden. Du hast Bamberg gespielt, hast dann aufgrund des Studiums gesagt, du gehst zurück nach Mehrfelden. Wie viel Kontakt hast du noch nach Bamberg?
Sehr viel. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe gar keinen Kontakt mehr. Der Kontakt besteht nach wie vor. Über die Nationalmannschaft, klar, mit Celine und Alena jetzt durch die WM, mit Daniela, mit Corinna, mit Sina sowieso. Das war auch schon fast vor meiner Zeit in Bamberg so, dass wir da immer Kontakt hatten. Also ich stehe da schon in regen Austausch mit denen, auch privat.
Einziger Neuzugang ist Luisa Ebert aus Lorsch. Sina, haben wir schon vorhin drüber gesprochen, dass sie in dieser Saison erstmal kein Spiel spielen kann. Ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen oder ob es bekannt ist. Mein bekannt ist es prinzipiell schon, dass sie nochmal Mama geworden ist. Finde ich persönlich eine spannende Entwicklung, weil natürlich mit Sina eine Leistungsträgerin erstmal fehlen wird. Wir haben jetzt schon oft darüber gesprochen, dass die Mannschaft zusammenrücken, weil erfahrene Spielerinnen reinkommen. Bamberg muss man, glaube ich, auch sagen, dass Mannschaften eher zusammenrücken, weil eben eine Ausnahmespielerin wie Sina fehlt. Trotzdem ist Bamberg auch mit der Erfahrung Corinna, Daniela auf der Trainerbank immer auch ein großer Gegner und viele versuchen entsprechend, dass diese Mannschaft auch zu schlagen. Was selbst bei den Männern ist Bamberg bei den Frauen. Jetzt haben wir jemanden, die ein bisschen dort gespielt hat. Wie muss man denn auftreten, um Bamberg auch mal schlagen zu können?
Schwierig. Was sage ich da jetzt, ne? Also mein Herz hängt ja immer noch an Bamberg. Also warum soll ich da jetzt
ein Versuch war's wert.
Den anderen Mannschaften einen kleinen Tipp geben. Aber letztendlich haben alle die gleiche Grundlage, ne? Sie müssen 120 Uhr fürs Duell Frau gegen Frau spielen. Und am Ende wird die Stärkere gewinnen oder es wird sich der Punkt geteilt oder man verliert. Die Grundlage ist für jeden gleich. Tagesform ist immer auch mit abhängig. Und auch in Bamberg wird natürlich die große Frage sein, wie der Saisonverlauf ist ohne Sina dann am Anfang, wie schnell Sina zurückkommen kann. Schauen wir mal.
Jetzt könnten wir darüber sprechen, wie du denkst, dass die Saison ausgehen wird. Ich gehe davon aus, du wirst sagen, mal schauen, wie die Saison verläuft. Jetzt war Eckolsheim für dich eine Überraschungsmannschaft in der letzten Saison. Glaubst du, dass es in diesem Jahr wieder so eine Überraschungsmannschaft geben wird?
Nee, also ich glaube nicht, dass wir so eine Situation oder so einen Verlauf, wie ihn jetzt Eggolsheim hatte in der letzten Saison, dass man den nochmal auf die Art und Weise in dieser Saison sehen wird. Das glaube ich jetzt so von dem, was ich von den anderen Mannschaften ja mitbekomme, eher weniger. Zu deiner vorherigen Frage, wie ich denke, dass die Saison ausgehen wird. Klar, meine Antwort wäre gleich, aber ja, mit dem schwarz-gelben Herz hoffe ich natürlich schon, dass Bamberg irgendwie den deutschen Meistertitel verteidigen kann.
Schretzheim, Pöllwitz und Lidolzheim streiten sich dann um Platz 2 bis 4, denke ich. Und ich denke, auch hinten wird es nochmal spannend, auch wenn die drei Aufsteiger sagen, dass Klassenerhalt das Ziel ist und da vielleicht eher etwas pessimistischer rangehen beziehungsweise etwas verhaltener agieren, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn eine Mannschaft mal einen Lauf hat, da entsprechend auch noch ein bisschen was im Mittelfeld passieren kann. Man wünscht es niemanden, aber klar, wenn Spielerinnen ausfallen oder irgendwelche unerwarteten Ereignisse eintreten, dann sowieso. Aber denken wir mal positiv. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Saison. Es wird für, denke ich, auch vorne sehr spannend. Auch wenn ich, darf ich, denke ich, und sollte ich an der Stelle auch sagen, Mitglied bin bei Viktoria Bamberg, dort ja im Männerbereich gespielt habe, aktuell aber pausiere und eher weniger Kontakt habe, glaube ich schon, dass es vorne spannend wird, auch im deutschen Meister. Aber das, denke ich, passt auch, gehört auch dazu. Dani Kicker hat auch geschrieben, es wird die Saison wird besser, weil einfach alles näher zusammenrückt. Und ich glaube auch, wenn Bamberg am Schluss deutscher Meister wird, freut sich aber auch Bamberg über eine spannende Saison. Ich glaube, das hilft dem Kegelsport allgemein. Das bringt auch international was. Und dann bin ich mal gespannt, wie es wird. Am Sonntag geht's los. Eine Frage noch zu den Frauen, bevor wir über das internationale Geschäft sprechen. Frauen spielen immer Sonntag. Wäre es nicht mal an der Zeit, dass man sagt, okay, die Frauen dürfen mal Samstag spielen? Warum ich frage, ihr wollt ja vielleicht Sonntag auch mal länger unterwegs sein und dann muss man Montag arbeiten. Die Männer haben immer den Vorteil, die können sonntags ausschlafen.
Ja, also aus persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen, man kann auch sonntags seinen Spaß haben und entweder man muss dann montags einen Urlaubstag einschieben oder, Entschuldigung an den Chef, sich krank melden. Die Möglichkeit, die gibt's ja. Aber ich sag mal so, nur weil wir sonntags spielen, heißt es nicht, dass wir nicht auch danach nochmal zusammensitzen können oder unseren Spaß haben und so weiter. Natürlich wäre es auch für uns mal schön, ein Spiel samstags zu haben und dann nicht die Arbeit am Montag direkt im Kopf zu haben. Das ist natürlich klar.
Nächstes Jahr dürfen wir dann über deinen KSC 73 Mafelden sprechen. Aktuell seid ihr ja in der zweiten Bundesliga Mitte. Was ist euer Saisonziel?
Unser Saisonziel ist, unter die ersten drei Mannschaften zu kommen. Hauptsächlich begründet damit, dass unser Heimvorteil mit der neuen Anlage in Mörfelden ja quasi weg ist. Den müssen wir uns erst wieder erarbeiten. Die anderen Mannschaften werden sich wahrscheinlich auch freuen, in die Kegler-Klause jetzt zu kommen, auf die neue Anlage. Muss man sehen, wie sich verläuft. Auch wir haben erstmal einen Ausfall wegen Schwangerschaft beziehungsweise schon geborenem Kind zu verkraften jetzt am Anfang und dann wird es spannend, wann die Rückkehr sein wird und wie wir uns bis dahin als Mannschaft finden.
Viel Erfolg auf jeden Fall, gerade für den Start jetzt auch. Bevor wir zu den Männern kommen, schauen wir noch aufs internationale Geschäft. Vom 2. bzw. 3. Oktober, der NBC-Pokal beginnt immer einen Tag früher aufgrund der Menge der Mannschaften. Bis zum 7. Oktober steigen die Mannschaftspokale in Aberdeen, Serbien, in Brčko, eine neue Bahn in Bosnien-Herzegowina und in Slavonski Brod an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina. dieses Jahr, gerade so für die deutschen Vereine, sehr weite Wege. Aber das habe ich im Podcast mit Martin Herold auch besprochen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass andere Mannschaften immer nach Deutschland. München ist sehr attraktiv. Ich glaube, die Freude ist groß, dass München auch wieder dort mehr macht. Aber die müssten dann immer nach Deutschland kommen. Und von daher glaube ich, dass das jetzt auch mal gut und fair ist, auch eben in Serbien und Kroatien bzw. Bosnien-Herzegowina das entsprechend zu spielen. Es ist auch eine neue Bahn mit Brčko. Ich glaube, das ist auch gut, weil es eine große Anlage ist, dass sich da entsprechend was tut. Die Teilnehmenden am Weltpokal sind Niedolzheim, nicht Bamberg und Zerbst. Europapokal Pöllwitz und Rheindorf und NBC-Pokal Schretzheim-Eggolzheim bei den Frauen bzw. Halberg-Moos und Eppelheim als teilnehmender Mannschaft aus dem DKBC-Pokal bei den Männern. Kein Bamberg, keine Titelverteidigung auf dem Weltpokal möglich und auch durch das verlorene Champions League-Finale keine Teilnahme an der Champions League. Der Titelverteidiger ist ja immer automatisch gesetzt. Was ist der Grund dafür?
So wie ich mitbekommen habe, hauptsächlich natürlich der im Moment die personelle Situation. Wir brauchen nicht drüber reden, dass die Finja absolute Spitzenspielerin in Bamberg ist. Dann musst du immer auch schauen, wenn du international unterwegs bist, hilft es dir nicht, wenn du in Anführungszeichen nur 6 oder 7 Spielerinnen hast. Du brauchst 8 aus meiner Sicht auf jeden Fall, die da mitfahren können, mitfahren wollen, die die Möglichkeit überhaupt haben, von ihrem Beschäftigungsverhältnis her Urlaub nehmen zu dürfen und so weiter. Die Situation war nicht gegeben. Und deswegen hat man sich entschieden, dass man dieses Jahr auf das internationale Geschäft im Endeffekt verzichtet.
Familie, das hat Dani Kicker in einem Interview auch gesagt, ist da ein großer Punkt gewesen, warum man in diesem Jahr gesagt hat, okay, es geht nicht. Die Entfernungen, ich habe es auch angesprochen, sind natürlich nicht ohne, gerade für junge Familien, wenn die Mama dann nicht zu Hause ist. Kann das mit Papa durchaus klappen, aber aus eigener Erfahrung ist das mit Mama dann doch immer noch mal was anderes. Das ist auf jeden Fall die Chance für Niedolzheim, auch auf dem Weltpokal entsprechend zu spielen, zusammen mit Zerbst und eben Eggolzheim als fünfte Mannschaft, als fünftplatzierte der letzten Saison, rutscht nach. Also nach dem ersten Jahr Liga, jetzt das erste Mal NBC-Pokal in Slavonski Brod. Der Traum nimmt irgendwie kein Ende. Ich glaube, da werden auch viele Fans mitreisen. Deutschland, früher waren die Fußballer eine Turniermannschaft. Gefühlt sind die deutschen Mannschaften im Kegeln auch sowas wie eine Turniermannschaft. Irgendwie auf den Pokal, Wettbewerben mit Mannschaftspokalen international ist immer was drin. Teilst du diese Meinung? Ist dieses Jahr genauso viel drin wie die letzten Jahre?
Ja, sicherlich. Also ich meine, die Mannschaften, die wir hinschicken, die fahren jetzt letztendlich nicht unberechtigt zu den internationalen Auftritten. Zerbst hat den Titel letztendlich zu verteidigen. Das werden sie mit allem, was sie haben, versuchen und sehen, wie es dann wird. Niedolzheim hat jetzt zum ersten Mal die Chance, im Weltpokal auch mal andere Mannschaften international zu treffen als die altbekannten, die sie im Europapokal oder im NBC-Pokal getroffen haben. Eine neue Situation, aber durch die Erfahrung, die sie schon aus den anderen internationalen Einsätzen haben und auch die Erfahrung, die die ganzen Spielerinnen von Niedolzheim haben und mit Harald als Trainer und Macher dort sicherlich nicht zu unterschätzen, dass sie dorthin fahren. Werden bestimmt eine Chance haben, sich über die Qualifikation in die K.O.-Spiele zu qualifizieren. Und dann ist es auch tagesformabhängig und davon abhängig, wie man diese ganze Belastung mit der langen Anreise, die Qualifikation über die 2 Tage wie man das meistert, wie die Spielerinnen damit zurechtkommen, wie die Spielerinnen mit der Belastung zurechtkommen. Und ja, dann wird sich zeigen, ob ja, was für ein Edelmetall rausspringt, ob Edelmetall rausspringt. Es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, glaube ich, für alle, die nicht zu einem der drei Wettbewerbe fahren. Die haben mit Sicherheit eine Woche gute Livestream-Chancen.
Perfekte Überleitung. Aus der Erfahrung raus oder aus der Vergangenheit heraus wissen wir, dass Livestreams aus Ländern, die nicht Deutschland sind, auch eine gut und teilweise bessere Qualität haben, einfach weil die Internetinfrastruktur dort anders ist. Nichtsdestotrotz wollen und werden viele Vereine der ersten Ligen auch ihre Spiele live über Sportdeutschland TV übertragen. Das passt jetzt nicht so allen, ich denke, und das ist auch selbst schon die Erfahrung gemacht, dass YouTube natürlich schöner, einfacher ist, aber muss man einfach akzeptieren, dass diese Rechte der Bundesligen bei vielen anderen nicht-olympischen Sportarten einfach bei Sportdeutschland TV liegen. Also eine Professionalität oder ein professioneller Punkt, den jetzt der eher negativ angehaucht ist. Aber, und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, die Zielgruppe, die Kegler, sind ja Samstag beziehungsweise am Wochenende überwiegend selber unterwegs. Schaust du dir persönlich Streams der ersten Bundesliga Männer an, wo du ja vielleicht auch Zeit für hast am Samstag?
Tatsächlich ja. Also natürlich aus Verbundenheit mit Mörfelden hoffe ich, dass Zerbst am Wochenende einen gut laufenden Livestream anbieten wird, definitiv. Und dann gehöre ich tatsächlich zu der Sorte Kegler, die sich erstmal im DKWC-Ergebnisdienst anschaut, wie so die Ergebnisse aussehen, wie die Spiele und Duelle gelaufen sind. Und wenn mich da irgendwas anspringt, dann kann es tatsächlich sein, dass ich mir so einen Livestream auch vielleicht im Nachgang mal angucke und mal schaue, wie das ein oder andere Ergebnis zustande gekommen ist. Da bin ich dann doch so ein kleiner Kegelnerd und schaue mir das dann durchaus mal an. Aber natürlich auch die internationalen Ligen sind immer wieder interessant, da reinzuschauen.
Vielleicht macht Sportdeutschland TV ja ein bisschen was an der Handhabung des Players, dass man da vielleicht auch ein bisschen schöner hin und her springen kann, ein bisschen näher an YouTube rankommen. Und dann ist auch diese Sorge oder die Angst vor der Plattform etwas niedriger.
Ja, ich glaube, eine hohe Hemmschwelle ist einfach immer wieder dieser Werbeblock, der kommt, wenn man einen Stream neu aufmacht. Das ist schon richtig lästig. Ja. Aber auch wenn die Chance gegeben wäre, im Livestream, während er läuft, nochmal ein bisschen zurückspulen zu können oder so, das wäre auch irgendwie wünschenswert. Und wie du schon gesagt hast, eine kleine Annäherung an YouTube. Und dann ist die ganze Geschichte, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Wie man jetzt meint, ist es absolut von Vorteil, dass wir die Bundesligen alle im Endeffekt unter einem Dach da bei Sportdeutschland haben. Das ist schön, weil alles auf einen Blick ist, aber ein bisschen mehr noch an die Gegebenheiten von YouTube anpassen und dann wird es auch nicht mehr so zerrissen, glaube ich.
Sind wir mal optimistisch, dass sich da vielleicht im Laufe der Saison etwas tut. Vielleicht hört ja auch gerade jemand zufälligerweise zu, der da Einfluss nehmen kann. Wäre interessant zu wissen und aber gut. Regen wir uns nicht weiter drüber auf. Wie gesagt, das Positive, denke ich, überwiegt und die Qualität steigt auch. Das sieht man. Natürlich ist es schwer, Kegeln mit nur einer Kamera entsprechend abzubilden. Aber das sind, finde ich, auch die Vereine zum Teil sehr kreativ. Starten wir jetzt mal mit Blick auf die Uhr rein in die erste Männerliga. Du hast es angesprochen. Dein Männerverein Olympia Mörfelden darf dann gleich zum deutschen Meister nach Zerbst. Jürgen Fleisch hat mir mal gesagt, wenn wir da gewinnen, dann werden die Saisonziele alle über den Haufen geworfen, dann geht's nach oben. Im Fußball sagt man immer, gerade zu Beginn der Saison ist es einfacher, neue Mannschaften oder andere Mannschaften zu schlagen. Stichwort, die sind nicht so eingespielt. Ob das für Zerbst zutrifft, weiß ich jetzt nicht. Und für euch wird dann vor allem für Mörfelden wird dann der zweite Spieltag spannend, nämlich das erste offizielle Heimspiel auf der neuen Sechser-Anlage. Ihr hattet Kunststoff, habt jetzt Platte. Wie spielt sich denn die neue Bahn?
Ich finde, sie spielt sich extrem gut, extrem schön. Ist jetzt keine sehr, sehr schwere Platte, aber es ist vom Fall her extrem fair. Fallergebnisse hatten wir auch schon einige schöne jetzt in der Vorbereitung. Hoffentlich wird es in der Saison noch ein bisschen fallträchtiger vielleicht, wenn es sich noch ein bisschen mehr eingespielt hat. Das ist ja altbekannt, dass ich auch die Platte erstmal ein bisschen einspielen lassen will. Und ich glaube, mit steigender Erfahrung auf der Bahn wird auch von den Heimspielern mehr zu erwarten sein. Und die Gastmannschaften können sich auf jeden Fall auf eine tolle Bahn freuen.
Freut sich Mörfelden auf diese neue Saison, auf die Rückkehr, auf das Aufeinandertreffen mit alten Bekannten? Pascal Jestedt ist ja auch ein Spieler, der jetzt zurückgekommen ist aus Pirmasens, der ja auch eine lange Bundesliga-Vergangenheit hat.
Extrem. Also was an Trainingseifer und an Zeit auf der Kegelbahn da momentan reingesteckt wird von den Jungs, das ist schon sehr, sehr krass. Die sind, also gefühlt höre ich jeden Tag von jemand anderem, dass er irgendwie entweder vormittags, nachmittags auf der Kegelbahn war, trainiert hat. Das ist schon wirklich cool zu sehen, dass dieser Aufstieg in die erste Liga dem ganzen Club, dem ganzen Verein nochmal einen Schub gegeben hat. Und alle super motiviert sind, sich super freuen. Natürlich hätte das Startprogramm in die Liga vielleicht auch ein bisschen schöneres sein können, aber oder ein leichteres, sagen wir es mal so. Schön ist es auf jeden Fall mit Zerbst auswärts und Rheindorf dann zu Hause direkt in den ersten zwei Spielen. Aber auf jeden Fall überwiegt eine extreme Vorfreude, eine extreme Aufbruchstimmung. Und schauen wir mal, was kommt.
Die Vorfreude ist auch beim zweiten der drei Aufsteiger zu spüren. Auch hier Rückkehrer nach 20 Jahren zurück in der ersten Liga, Freiholz Blankstadt. Und das zieht sich durch die Aufsteiger bei den Männern dieses Jahr durch. Auch hier musste eine neue Bahn her. Auch hier haben sie eine neue Plattenbahn verlegt, reingebaut. Eigentlich ja ein großer Nachteil. Du hast es angesprochen, Mörfelden und der dritte Aufsteiger Mark Randstedter, kommen auch gleich dazu. Ohne Heimbahn wird es ja nochmal schwieriger werden, die Klasse irgendwie zu halten, oder?
Ja, ich glaube, es spielt eine große Rolle auch, wann die Heimbahn fertig war. Also in Mörfelden, wir hatten das Glück, Mitte Juli war die Bahn fertig. Wir konnten trainieren, wir konnten machen und tun. Wir haben viele Vorbereitungsspiele machen können. In Blankstadt habe ich jetzt mitbekommen, ist die Bahn Ende August oder Mitte, Ende August erst fertig geworden, weil für die der Aufstieg tatsächlich überraschend kam, dass sie nicht vorbereitet war. Deswegen mussten sie nehmen, was sie kriegen konnten letztendlich von den Bahnbauern. Die haben jetzt deutlich weniger Zeit, sich mit der Bahn irgendwie anzufreunden, sich zu akklimatisieren mit den neuen Gegebenheiten. Aber klar, einfacher wird es dadurch sicherlich nicht.
Einfacher, das wäre es sicherlich für die Sportkegler Mark Randstedt geworden, wenn sie auf ihrer Heimbahn hätten spielen dürfen. Ich glaube, das ist vielleicht die einzige richtige Heimbahn in Deutschland, was sie da an 700 dann hingeknallt haben. Wahnsinn, also es ist ja, zumindest sagt man das so, ich war noch nie dort. Eine Bahn, wenn du die Rinne entsprechend triffst, dann kannst du die Bahn kaputt machen und ein Riesenergebnis spielen. Das wäre vielleicht auch mal eine Podcast-Episode wert. Die müssen jetzt umziehen. Sie spielen jetzt in Leipzig. Aber sie sind jetzt endlich da an dem Ort angelangt, wo sie hin wollten. Der Traum geht in Erfüllung. Sie haben ja schon ein paar Anläufe versucht Richtung erste Liga, aber auch da immer auf neutralen Bahnen, Aufstiegsspiele. Entsprechend nicht geschafft, spricht jetzt auch wieder dafür, dass Aufsteiger direkt hoch dürfen. Es ist, ja, wenn man die Mannschaften so liest, ich denke, diese neue Bahngegebenheit oder die Bahnsituation führt vor allem auch dazu, dass sie eher pessimistisch sind. Sagen, okay, Klassenerhalt, wir freuen uns, dass wir überhaupt mal erste Liga spielen dürfen oder wir sind zurück oder es wäre noch, die Saison wird schon gut, weil wir erste Liga spielen. Sind die einfach ehrlich oder sagst du, es ist jetzt zu früh zu sagen, wir müssen uns extrem strecken, dass wir den Klassenerhalt überhaupt schaffen.
Ja, ich glaube, sie sind pessimistisch-realistisch, wenn man das mal so ausdrücken soll. Ne? Sie wissen, dass sie mit dem Wechsel auf die Bahn in Leipzig absolut ihren Heimvorteil verloren haben, der definitiv geholfen hat. Aber sie müssen ja in ihrer Liga auch auswärts was zustande gebracht haben, sonst hätten sie ja nicht am Aufstiegsturnier teilnehmen dürfen, und auch da haben sie sich aus meiner Sicht nicht so schlecht präsentiert, aber es ist natürlich ein ganz anderes Niveau jetzt von der zweiten Liga oder den Aufstiegsspielen hoch in die erste Liga. Das sieht man allein schon an den Schnittlisten, wenn man sich den Mannschaftsschnitt anguckt zwischen erster und zweiter Liga. Ja, ich glaube, pessimistisch realistisch trifft im Fall von Marc Ramstedt ganz gut.
Und Sie treffen jetzt auf Erstligisten, die schon sehr lange dabei sind, die am Beispiel von Schwabsberg und Bamberg, die Mannschaften, die wir jetzt als nächstes besprechen, auch einfach eine Durststrecke hinter sich haben und jetzt auf unterschiedlichen Wegen auch wieder zu mehr Erfolg kommen wollen. Aber Sie treffen im Prinzip auf einen sehr etablierten Haufen, möchte ich es jetzt mal so sagen. Da ist extrem viel Erfahrung drin, weil einfach schon viele Jahre in der Konstellation so gespielt wurde. Der vorherige Siebte musste sich auch strecken, dass sie auch entsprechend in der Liga bleiben können, ist der KC Schwabsberg mit Fabian Zeitz, sie auch ein Rückkehrer auf die große Bühne im deutschen Kegelsport, der auch wieder sehr gute Ergebnisse spielt oder spielen kann und entsprechend auch eine sehr erfahrene Truppe, die schon viele, viele Erfahrungen sammeln konnten, anführt. Und es ist diese Mannschaft, die eben mit dem Sponsoring-Konzept so ein bisschen aufmerksam bekommen hat, beziehungsweise das auch auf den Social-Media-Kanälen auch erklärt hat. Sie wollen mit verschiedenen Arten von Partnern, von Hauptsponsor bis Teampartner entsprechend auch wieder die Basis für die erfolgreiche Zukunft des Vereins legen und gemeinsam mit den Partnern die Rückkehr in die vorderen Tabellenränge schaffen. Ist Geld in dem Fall ein richtiger Ansatz, um diesen Weg zu schaffen?
Ob richtig oder falsch, das kann nur Schwabsberg selbst am Ende der Saison wahrscheinlich oder am Ende von 2, 3, 4 Saisons beantworten. Das wird sich aus meiner Sicht nicht von heute auf morgen da ein Erfolg, Besserung etc. einstellen. Natürlich hilft es, wenn man ein gewisses finanzielles Polster hat. Man kann sich gegebenenfalls ein bisschen interessanter machen für gute Spieler, kann da vielleicht den ein oder anderen Spieler, der weiter weg wohnt, nach Schwabsberg locken, sicherlich. Aber das ist alles, was sich ergeben muss, was ich finden muss. Das ist jetzt ein neues Konzept. Ich fand es sehr spannend, habe es aufmerksam verfolgt auf Facebook, wie sie es bekannt gegeben haben, wie sie darüber informiert haben. Und man wird sehen, wie es letztendlich dann aufgehen wird. Wie du schon gesagt hast, der Fabian zurück ein bisschen zu alter Stärke, sehr, sehr starke Ergebnisse gespielt in der letzten Saison. Der wird vorweg marschieren, gucken, dass er die anderen, seine Mitspieler mitzieht. Und dann werden sie hoffen, dass sie nicht in die gleiche Situation kommen, in der sie letzte Saison waren, dass sie im Endeffekt bis zum letzten Spiel darum kämpfen müssen, nicht im bitteren Tabellenkeller zu landen.
Mit Matze Dirnberger kommt auch ein bekannter Spieler zurück, der auch schon viele Clubs in der Bundesliga hatte und entsprechend auch viel Erfahrung mitbringen kann. Und das ist so mein Eindruck, es ist auch eine Mannschaft, die von der Stimmung her sich auch durch die Saison tragen kann. Also wenn da gute Stimmung herrscht, das war ja in Schwabsberg schon immer so, dann kann das weit gehen und dann ist auch die Menge an Zuschauern bei den Heimspielen auch ein großer Faktor. Also da kann schon was nach vorne gehen. Es soll was nach vorne gehen bei Viktoria Bamberg. Letztes Jahr war, denke ich, ein Jahr zum Vergessen. Mit einer fulminanten Endspurt haben sie nach einer verkorksten Vorrunde den Klassenerhalt, stand ja auch mal ein bisschen im Raum, ob Bamberg überhaupt nächstes Jahr oder dieses Jahr noch Bundesliga spielen kann. Erste Bundesliga haben sie geschafft und mit Florian Fritzmann kommt jetzt hier auch wieder ein alter Bekannter zurück. Auch ein Spieler, der, muss man, glaube ich, nichts zu sagen, schon extrem viel erreicht hat und auch bei einigen Vereinen in der Bundesliga schon spielen konnten. Du kennst Flo auch so ein bisschen. Er war letztes Jahr Vierter in der Schnittliste. Es ist vielleicht das Puzzleteil, das so ein bisschen fehlt, um wieder vorne mitspielen zu können, oder?
Auf jeden Fall. Also über die Stärke vom Flo, gerade im keglerischen Bereich, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Das, was er auf die Bahn bringt, was er auch mental einfach auf die Bahn bringt, das ist schon extrem krass. Und ich glaube, er ist ein sehr wichtiges Puzzleteil zusammen mit einem Domi Kunze und einem erfahrenen Uwe Wagner, da ein Gerüst zu bilden und natürlich aufgefüllt mit den weiteren Spielern, die immer dazu in der Lage sind, das Niveau von der ersten Bundesliga zu spielen. Und da hilft der Flo definitiv, den Kader zum einen zu vervollständigen, sagen wir es mal so, und auch leistungstechnisch nochmal auf ein anderes Niveau zu heben im Vergleich zur Vorsaison.
Das Ziel von Bamberg ist oberes Mittelfeld, beziehungsweise auf jeden Fall besser als der letzten Saison. Das gleiche Ziel hat auch der SV Wernburg, der auch jetzt eine Saison hatte, die eher ein bisschen durchwachsener war. Sie haben zwar mit Daniel Barth eine echte Verstärkung aus Bamberg bekommen, aber so diese Erfolge, die sie in den Saisons davor hatten, haben so ein bisschen gefehlt. Knappe Spiele, die dann entsprechend nicht für Wernburg entsprechend ausgegangen sind. Sie haben mit Alexander Konrad und dem erwähnten Daniel Barth und den anderen Spielern eine relativ junge, aber schon enorm erfahrene Truppe. Jetzt mit Florian Ritze aus Aumar, die zweite aus der zweiten Liga abgestiegen sind, auch nochmal einen jungen Spieler dazu bekommen hat, der aber sicherlich erst noch viel lernen muss und vor allem, das hat das erste Vorbereitungsspiel gezeigt, auch einfach ein bisschen vielleicht die Nervosität ablegen muss. Aber so diese junge Mannschaft mit Zukunft, trotzdem viel Erfahrung, ist eigentlich eine ganz gute Mischung für die Bundesliga.
Absolut, ja. Also Erfahrung, jung, also gerade wenn man Daniel Barth sich anschaut mit seinen Leistungen bei der Mannschafts-WM, da ist tatsächlich als Spieler selbst noch jung, hat aber schon eine extreme Erfahrung. Da wird, glaube ich, drauf ankommen, wie Wernburg die Heimspiele gestalten kann. Wenn sie da mehr positiv als negativ rausgehen, dann besteht da sicherlich eine Chance, wieder im Mittelfeld zu landen. Für ganz nach vorne sind die anderen Mannschaften einfach noch vom Kader her wesentlich besser aufgestellt, wesentlich ausgeglichener, auf einem noch höheren Niveau, aber sicherlich eine interessante Mannschaft, die durchaus ein Stolperstein werden kann.
Diesen Stolperstein würde der Tabellennachbar und tatsächlich kurioserweise auch Gegner im ersten Spiel vermutlich ganz gerne erfolgreich passieren. TSV Breitengüßbach, auch eine Mannschaft, die gerade mit ihrer Heimbahn in den letzten Jahren extrem viel erreicht hat. Selbst ist, glaube ich, nie so wirklich gerne in den Bamberger Landkreis gefahren. Hat dort auch mehrmals schon verlieren müssen und Es roch so ein bisschen immer nach mehr bei Breitengüßbach. Sie haben auch erfolgreiche internationale Einsätze beim NBC-Pokal fahren können. Sie haben sich jetzt auch mit Chris Georgi aus Stolberg punktuell sehr gut verstärkt. Der wollte unbedingt Bundesliga spielen und hat auch Stolberg schon gute Leistungen gebracht. Aber, und hier sind wir wieder beim Thema Heimbahn, das sind im Prinzip vier Mannschaften in der ersten Liga der Männer, die entweder eine neue Bahn haben oder zumindest jetzt was an ihrer Heimbahn geändert haben. Denn sie werden das erste Mal mit Wachs aufbereiten. Ich meine, Breitengüßbach war schon immer eine schwere Heimbahn. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Die muss man etwas verstehen, um sie spielen zu können. Aber jetzt ändert der Heimverein eben was dran. Wie schätzt du Breitengüßbach ein?
Ja, wie du schon gesagt hast, da hat schon in der Vergangenheit eigentlich immer mal wieder auch mit dem Spielerpotenzial so ausgesehen, als könnten sie zu einem größeren Wurf ansetzen. Aber am Ende hat es immer nicht so ganz gereicht. Also es hat immer so diese letzten 1-2 Schritte haben gefehlt. Wie sich die Änderung auf der Heimbahn letztendlich auf die Ergebnisse der Heimspieler auswirkt, das kann ich jetzt noch nicht bewerten. Ich habe keine Ergebnisse von Vorbereitungsspielen gesehen. Aber es ist natürlich eine Veränderung, gerade weil die Gastmannschaften sich vielleicht nicht mehr ganz so schwer mit dem Kugelmaterial tun, das nicht mehr ganz so schmierig zurückkommt. Da wird man mal schauen. Und es wird da definitiv drauf ankommen, ob sie ihre Heimmacht behalten können. Wenn das so ist, dann werden sie die gleiche Rolle in der Liga spielen wie die letzten Jahre, weil sie einfach auch auswärts immer mal wieder in der Lage sind, Spiele für sich zu gewinnen und dann sich dadurch einfach den Puffer zu verschaffen, um nicht in die Abstiegszone oder in die kritische Zone zu rutschen.
In die andere Zone, nämlich aufs Treppchen, ist im letzten Jahr Heilberg-Moos gerutscht, beziehungsweise Dritter entsprechend geworden. Und das zeigen auch die Verpflichtungen Simon Axthelm beziehungsweise Bojan Walewski. Da ist, glaube ich, der Anspruch und der Wunsch nach mehr noch da. Sie haben sich in meinen Augen verstärkt, verbessert. Zwei gute Spieler und zwei Spieler, vor allem die auch schon viel Erfahrung haben, auch international. Simon als Nationalspieler, er kommt auch aus Österreich, hat aufgrund des Studiums beim KV Schwarz gespielt. Jetzt der Weg zurück von Österreich nach Deutschland, das ist auch eher selten. Allgemein so dieser Austausch Österreich-Deutschland, den gibt es ja jetzt nicht so intensiv. Philipp Sedeczka mit Schwabsberg beziehungsweise Zerbst war ja einer der wenigen, der diesen Weg jetzt von Österreich nach Deutschland auch gewählt hat. Aber Simon, auch wieder ein Deutscher, ein junger Spieler, trifft auch auf Lukas Funk. Ich denke, einer der großen Jugendspieler in den letzten Jahren. Wie setzt du das Niveau der Spieler in Deutschland hier ein? Gefühlt haben die richtig Bock auf Bundesliga.
Ja, also gerade wenn man sich die jungen Spieler in der ersten Liga anschaut. Tim Brachl werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, mit Herbst sicherlich. Dann, wie du gesagt hast, Lukas Funk, Daniel Barth. Die spielen einfach schon bei den alten Hasen, etablierten Spielern, spielen die mit. Sie haben keine Angst. Sie spielen, um es platt auszudrücken, rotzfrech mit, ärgern die Spieler. Bringen teilweise auch schon extrem stabil ihre Leistung. Da sieht man jetzt nicht eine Achterbahn an Ergebnissen, sondern es ist einfach sehr, sehr stabil. Die Vereine, in denen sie spielen, wissen, worauf sie sich verlassen können bei den Spielern, sind extrem motiviert und extrem ehrgeizig. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen und zeigt auch, dass da immer noch Potenzial auch bei der Jugend ist.
Jugend, Tim Brachtl, du hast ihn angesprochen. Er wird den Weg oder er hat den Weg von Rheindorf nach Zerbst gewählt. Rheindorf ist mit ihm und auch sicherlich dank ihm Vizemeister geworden. Auch da war sicherlich mehr drin. Sie haben ein Spiel verloren, das jetzt nicht unbedingt, das wahrscheinlich nicht eingeplant war. Sonst wäre da durchaus, denke ich, auch mehr möglich gewesen, selbst noch mehr unter Druck setzen zu können. Jetzt eben Tim Brachtl, ja, auch hier braucht man, denke ich, nicht sprechen. Jeder kennt sein Niveau, die WM überragend gespielt. Geht nach Zerbst und Jürgen Pointinger kommt nach Rheindorf. Ein gleichwertiger Tausch oder hat Zerbst hier den ärgsten Verfolger eher ein bisschen geschwächt?
Ja, sagen wir, geschwächt würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Zerbst hat in die Jugend investiert. Der Jürgen hat den Weg nach Rheindorf gewählt, kann dort definitiv als Führungsspieler zusammen mit Matze Weber und Manuel Lallinger noch sehr, sehr lange Zeit auf sehr hohem Niveau spielen. Und also ich würde jetzt nicht von einer extremen Schwächung für Rheindorf sprechen. Die haben immer noch sehr gute Spieler, sehr fähige Spieler. Und die werden auch in dieser Saison aus meiner Sicht definitiv die Chance haben, Zerbst zu ärgern. Definitiv.
Und ist mehr drin als nur Zerbst ärgern?
Gewagte These. Vielleicht auf der Heimbahn in Rheindorf würde ich sagen, ist durchaus mehr drin, als sie nur zu ärgern. Das hat die letzte Saison schon gezeigt, dass sich da Zerbst im Auswärtsspiel nicht ganz so leicht getan hat. In Zerbst wird es drauf ankommen, ob die Rheindorfer Spieler dort auch ihre Qualität auf die Bahn bringen können.
Haben Sie ja schon einmal mit einem fulminanten Finale eins der besten Spiele, das ich im Livestream auch entsprechend sehen konnte. Ich befürchte, es bleibt nur beim Ärgern. Dafür ist, denke ich, Zerbst einfach zu konstant aufgestellt. Ich bin auch gespannt, wie sich Alex Kral, ein weiterer junger Spieler, allerdings der so ein bisschen, finde ich, unterm Radar fliegt. Wir sprechen immer über Lukas Funk, Tim Brachtl, aber Alex Kral spielt da eigentlich, und wer seinen Anlauf schon gesehen hat, eigentlich recht gemütlich. Seine 660, 670 spielt die in der zweiten Mannschaft genauso wie in der ersten, unaufgeregt. Da bin ich gespannt, wie der sich in dieser Saison entwickelt und vor allem, wie viele Spiele er spielen darf. Ich meine, die Mannschaft ist natürlich wieder gespickt, auch mit Michael Reiter, jetzt ein Spieler aus Friedrichshafen gekommen, der eine überragende letzte Saison gespielt hat. Aber ja, Alex Kral, glaube ich, ist so ein bisschen, bin gespannt, wie er sich entsprechend entwickeln wird. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Auch hier nochmal die Frage, was denkst du, wie wird die Abschlusstabelle aussehen? Wird es so eintreten, wie die Aufsteiger befürchten und wir jetzt gesprochen haben, dass Platz 1 und die letzten drei Plätze vermutlich schon klar vergeben sind?
Ich glaube, da ist das Rennen um Platz 1 klarer als das Rennen um die Plätze 8, 9, 10. Weil einfach zu viel passieren kann im Verlauf von der Saison. Von daher würde ich sagen, ja, das Rennen um Platz 1 wird hoffentlich nicht so langweilig, wie es sich androht, gerade vom Spielermaterial bei Zerbst. Ich hoffe, wir werden wenigstens ein paar interessante, spannende Spiele sehen, ein paar Mannschaften, die Zerbst ärgern können. Das wäre so mein Wunsch für die Herrenliga. Und wenn es unten um den Tabellenkeller geht, ja, eine ähnliche Situation wie in der vergangenen Saison, wo es eigentlich bis zum letzten Spieltag offen ist, wer da wo landet.
Ich denke, man sieht's mit den Mannschaften, die etabliert sind, dass das Mittelfeld irgendwie breiter geworden ist, dass natürlich auch Aufsteiger da reinkommen können. Ich sehe allerdings den Faktor mit den Heimbahnen echt so einen Punkt, wo ich sage, da muss schon sehr viel gut laufen, sie müssen gut reinkommen und die ersten Spiele, da hat es mir fehlt natürlich ein einfaches Programm, wenn man das so nennen möchte. Es ist Zeit auch, um anzukommen in der Liga, vielleicht auch Mut zu tanken mit guten Ergebnissen ins Herbst und dann daheim gegen Rheindorf auch gut ins Spiel zu kommen. Und das soll jetzt auch als Motivation an Rheindorf, an Hallberg-Moos, aber auch als Breitengüßbach mit ihrer Heimbahn rausgehen. Ärgert Zerbst. Ich glaube, das tut auch hier dem deutschen Kegelsport gut, wenn wir da wieder mehr Spannung reinkriegen und dann zumindest punktuell auch über eine spannende Saison entsprechend berichtet werden kann. Gerne natürlich auch im Fernsehen oder zumindest irgendwie Bewegtbild-Video. Wo wir jetzt schon beim Thema sind, Berichterstattung, immer ein großes Zukunftsthema. Ich glaube, da kann sich jeder aufregen, wenn dann irgendwann mal was in den Tagesthemen kommt und das dann irgendwie doch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Vereine tun auch sehr viel. Und wir haben es angesprochen, Social Media. Ich denke, das, was Vereine selber leicht und schnell machen können, das mit Fernsehen oder Zeitungen, Zeitungen sind nie das Problem, aber Fernsehen ist immer etwas schwieriger. Wie siehst denn du so allgemein die Zukunft des Kegelns, wenn du jetzt über das drüber nachdenkst, was wir jetzt auch besprochen haben?
Ja, ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus, wie es oftmals dargestellt wird. Natürlich haben wir mit einem bisschen einen Aderlass zu kämpfen oder auch einem starken Aderlass zu kämpfen, wenn man sich die unteren Ligen in den Bezirken, in den Kreisen anschaut. Da wird es klar dünn, da kommt es zu vielen Vereinsfusionen. Aber das ist genau der Grund, warum wir uns als Kegeln weiterhin attraktiv gestalten müssen. Wir haben die Chancen, über die neuen Bahnen wirklich auch attraktive Bahnen, attraktive Spielstätten zu haben, wo man Kinder hinziehen kann. Ich kann jetzt nur von Mörfelden berichten, da sind jeden Donnerstag bis zu 18, 20 Kindern im Training, die da über die Bahn, die Kugeln, die Bahn runterspielen, Spaß haben und hoffentlich irgendwann vielleicht ähnliche Wege einschlagen können, wie ich sie eingeschlagen habe. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, dass die Vereine motivierte Leute haben, die überhaupt Jugendarbeit machen wollen und machen können. Aus meiner Sicht braucht es keinen ausgebildeten Trainer, um die Jugendarbeit auf die Beine zu stellen. Die ausgebildeten Trainer braucht es dann, wenn man Jugendarbeit weiter nach vorne treiben will, aber nur um Jugendliche zum Kegelsport zu holen und dafür zu sorgen, dass man Spielermaterial hat, dass man überhaupt erstmal entwickeln kann, reicht es, glaube ich, wenn man motiviert ist, engagiert ist, wenn man Leute hat, die sich die sagen, okay, wir stellen uns auf die Kegelbahn und wir kümmern uns um sie. Und dann sieht das Ganze, glaube ich, weniger schlimm aus, als man sich oftmals vorstellt. Aber ganz klar, man muss es machen. Die Kinder und die Jugendlichen, die werden nicht an die Tür zur Kegelbahn klopfen und sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte jetzt mal kegeln. Das wird nicht mehr passieren. Dafür gibt es einfach viel zu viel drumherum. Die Schulzeiten haben sich geändert. Deswegen machen, anbieten und einfach nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so angenommen wird, wie man es sich vorgestellt hat.
Ein schönes Schlusswort, ein schönes Plädoyer für eine goldene Kegelzukunft. Ich bin überzeugt, dass der Wille da ist, dass auch Menschen da sind, die das angehen wollen und können, wie du gesagt hast, einfach machen, vielleicht nicht so viel drüber nachdenken, anpassen, verbessern, ändern kann man dann immer noch einfach, aber einfach starten. Und das ist, glaube ich, auch immer das große Problem, dass viele eben versuchen, ein perfektes Konzept zu erarbeiten und man einfach mal anfangen sollte. Aber ich bin auch positiv gestimmt und überzeugt, dass das funktionieren kann und funktionieren wird und dass man irgendwann auch diesen Trend in den unteren Ligen wieder auffangen kann. Das ist eine normale demografische Entwicklung, die viele Sportarten durchmachen. Corona war da entsprechend auch ein Treiber, dass eben Alternativen sichtbar werden, dass auch vielleicht man merkt, man kann auch ein Wochenende ohne Kegel verbringen. Aber ich denke, wenn wir uns ein bisschen die Zeit lassen und wenn wir vor allem in der Zeit gut arbeiten, dann wird sich das auch wieder verbessern. Vielen Dank, Alina, für deine Zeit, für diese lange Episode, dieses lange Gespräch über die erste Bundesliga. Die Länge der Episode zeigt den Grund, warum ich mich nur für diese ersten beiden Ligen entschieden habe. Aber in den nächsten Jahren können wir das gerne ausbauen. Und würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist unter uns. Sehr, sehr wir gerne. Werden uns auch mal über dich als Spielerin unterhalten. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Saisonstart auf der neuen Bahn. Viel Spaß vor allem. Ich denke, das ist das Wichtigste, gerade bei neuen Plattenbahnen und viele hohe Ergebnisse. Und wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns dann im nächsten Jahr über den KSC 73 Mehrfelden in der ersten Frauenbundesliga. Dann mache ich es aber nicht mit dir. Weil du bist dann noch mehr befangen, als du es aktuell mit Bamberg und Olympia Mehrfelden bist. Vielen, vielen Dank. Ja, guten Saisonstart wünsche ich dir.
Vielen, vielen Dank dir für die Einladung und allen Keglern in Kegel Deutschland gut Holz und eine verletzungsfreie Saison.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.